Lass uns mal tiefer in den PropTech-Markt auch einsteigen. Mit deiner Einschätzung dazu, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du den Digitalisierungsgrad der Bau- und Immobilienbranche einschätzen? 10 ist top digitalisiert, mehr geht nicht, und 1 ist, würde ich sagen, analog pur.
Also ich schätze ihn mal 3. Wir sind schon
so weit vorne.
Ja, wir sind schon ein Stück des Weges gegangen. Die Baustellen von 2015 sehen immer noch genauso aus wie von 1915, mit dem Unterschied, dass es eine Schwarz-Weiß-Aufnahme damals war und jetzt war es eine digitale. Und wenn es farblich gewesen wäre, dann hättest du nur gesehen, dass die Helme, die die Leute aufhaben, jetzt mittlerweile andere Farben haben. Ansonsten sind die Prozesse exakt die gleichen. Und das sollte uns schon zu denken geben in der heutigen Zeit. Wenn irgendein Makler sagt, ich finde nichts, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dann hat er sich nicht umgeguckt. Also irgendwo läuft immer irgendwer rum, der dir was ganz Tolles anbietet. Das geht zusammen mit einem super hohen Entwicklungsgrad. Was soll ich sagen? Das ist immer der Punkt, an dem fehlen einem so die Worte. Das Angebot ist da, die Technologie ist da, die Kompetenz fehlt womöglich im Hause, aber am Ende scheitert es doch, wenn es scheitert, immer nur am...
Meistens an den Menschen.
Merck Makler hat einen disruptiven Ansatz gewählt, das nicht mit der Branche gemeinsam zu machen, sondern in einigen Teilen zumindest ganz klar gegen die vorhandenen Player anzutreten. Und ich kann dir sagen, das hat Vorteile, denn wenn du das tust als junges Unternehmen, das jetzt mittlerweile gar nicht mehr so jung ist, dann sammelst du viel leichter Wagniskapital ein. Dann stellte auch irgendjemand die Frage, was ist denn eigentlich ein Unicorn? Ich habe gesagt, das ist so kurz vor der Milliardenbewertung, deswegen noch nicht Unicorn, aber Unicorn. Und da wurden die Telefone dann auch wirklich auf den Tisch gelegt und dieser Mann, der da stand, dieser Gründer, ganz anders angeschaut, in der Wahrnehmung, der hat ein Unternehmen, das fast 1 Milliarde Euro wert ist, und auf einmal wurde dieses, na, das sind nur die kleinen irrelevanten Fidschis, zu krass. Alter, das sind womöglich die ganz großen Unternehmen von morgen, die so eine hohe Bewertung haben, da wird mein Unternehmen niemals ankommen.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Sarah Maria Schlesinger. Sarah ist Managing Partnerin bei Blackprint. Blackprint ist ein Innovationshub für den Bau- und Immobiliensektor, und in ihrer Rolle dort vernetzt sie etablierte Immobilienunternehmen, PropTechs und Wagniskapitalgeber, um Transformation und Innovation in der Branche voranzutreiben. Eine sehr spannende, wie auch herausfordernde Aufgabe, wie ich finde. Sarah ist Mitglied im Think Tank des Zentralen Immobilienausschusses, Vorsitzende des Arbeitskreises Digital Construction and Real Estate bei der Bitkom. Sie hat auch mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Deutschen Exzellenzpreis in der Kategorie Manager und Macher. Puh, eine ganze Menge, Sarah. Es gibt viel zu kneten heute. In unserem Podcast wird es um Digitalisierung und den deutschen PropTech-Markt gehen. Und ich freue mich sehr drauf. Herzlich willkommen hier im Immokaiser-Podcast.
Ja, herzlichen Dank dir, Robert, für die Einladung.
Der Podcast ist so aufgebaut, dass wir erstmal mit einer kleinen Schnellfragerunde starten. Die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1 ist, wo lädst du deinen Akku auf? Außerhalb deiner eigenen 4 Wände.
Na, am liebsten im Urlaub. Und wenn, dann muss es da ganz heiß und trockene Luft sein und möglichst irgendwo blaues, weites Wasser zu sehen sein mit ein paar Palmen, die sich im Wind bewegen. Da kann ich schon extrem gut aufladen. Ansonsten muss ich sagen, lade ich tatsächlich sehr, sehr gerne hier zu Hause meinen Akku auf. Und falls es die Zeit hergibt, dann mit einem großen Schale Popcorn vor einem richtig guten Film im Kino.
Was ist der letzte richtig gute Film, den du geguckt hast?
Wir waren vor 2 Wochen im Kino in Venom.
Kannst du empfehlen?
Unbedingt. Unbedingt. Und kommt mir nicht damit, dass das unrealistisch ist oder sowas. Ich bin ein ganz großer Marvel-Fan, insofern war das sowieso ein Pflichtprogramm. Ich mag es sehr, wenn nicht alles ganz geradlinig und astrein und sauber ist und dass wir da einen Anti-Helden als Helden haben mit all seinen Makeln, der aber am Ende eben trotzdem, ob er jetzt die ganze Welt gerettet hat, lasse ich mal offen für diejenigen, die es noch nicht geguckt haben, aber der zumindest einen starken Wandel durchgemacht hat. Ich finde das großartig und ich mag es auch sehr, Stories über viele Jahre zu verfolgen und diese Da könnte man ja fast schon sagen, man ist schon ein bisschen damit groß geworden, wenn man schaut, wann der erste rauskam. Ja, absolut. Geht ins Kino. Ihr solltet sowieso alle viel mehr ins Kino gehen, um diese Nutzungsklasse der Immobilien zu erhalten.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin übrigens Mitglied in einer Makler-Dienstleistergruppe, die sich Makler Avengers nennt. Also passt sehr gut zu deinem letzten Kinofilm. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Hast du selber Immobilien?
Ja.
Möchtest du dazu was erzählen?
In NRW.
In NRW, okay. Wohnimmobilien oder?
Wohnimmobilien gemischt.
Gemischt, sehr gut. Und auf einer Baustelle könntest du da Hand anlegen?
Ja, extrem gut. Also ich habe 6 Jahre Konzernzeit hinter mir bei der MFI und bin dann raus aus diesem Konzern und dieser Welt, um mich damals in ein Startup-Abenteuer zu stürzen. Und zwar den ersten digitalen Innenausbau-Generalunternehmer, den Deutschland hatte. Damit waren wir wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Ding vor der Zeit. Und es wurde auch immer weniger digital und immer mehr Bau. Aber ich kann dir sagen, auf Baustellen habe ich mich viel rumgetrieben und Handanlegen ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt mit Sicherheit Tätigkeiten, in denen bin ich einfach nicht talentiert und nicht geeignet, aber ich kann dir extrem gut sagen, worauf es ankommt, sehe dir auch die Fehler und kann dir auch sagen, wie viel Zentimeter breit denn so ein Ständerwerk mit einer Doppelbeplankung auf beiden Seiten ausmacht und wie viel dafür einlesen musst. Also ja, auf einer Baustelle komme ich gut klar.
Okay, also Ständerwerk, da musste ich mich gerade ausklinken. Also von daher, das hört sich.
Du möchtest gerne eine neue Wand in deinem Häuslein einziehen und das ist eben aus Trockenbau gemacht. So hat man das ja früher getan und manche Leute tun das ja heute auch immer noch, die noch nichts von Modulbauweise und Fertigteilen und neuen Materialien gehört haben. Also das Gängige ist immer noch, du stellst ein Ständerwerk auf, dann packst du eine Trockenbauplatte auf die eine, das machst du aber nicht, du machst 2 drauf, deswegen doppelt beplankt. Dann machst du irgendeine Form von Dämmmaterial dazwischen und dann kommt die andere Seite eben auch noch damit zu. Und dann kommt jemand und spachtelt dir das aufwendig. Dann schleift er das, dann spachtelt er wieder, dann schleift er wieder und das macht er 3-mal oder 4-mal, je nachdem, welche Qualitätsstufe und Glattheit du gerne hättest.
Q3.
Siehst du, deswegen 3-mal. So, und dann streicht er dir das oder macht es noch schlimmer, macht auch noch eine Tapete drauf und dann streicht er. Dann sind 8 Wochen rum und dann kommst du und hältst ein Licht dagegen und sagst, oh, das war ein Schattenwurf. Machst du bitte nochmal neu, ne?
Ja, vielen Dank, dass du mich hier abgeholt hast. Jetzt bin ich wieder drin. Danke dir.
Bitte.
Sarah, wir werden jetzt gleich in den PropTech-Markt ja ein bisschen einsteigen. Lass uns mal vielleicht zum Einstieg ein paar Begrifflichkeiten klären, die jetzt gleich fallen. Also was ist zum Beispiel überhaupt PropTech? Was ist Climate Tech? Was verbirgt sich hinter solchen Begriffen?
Gern. Also PropTech ist einer der jüngsten Tech-Begriffe, die wir in Deutschland überhaupt haben. Diese Wording, das die Innovation hier im Bau- und Immobiliensektor beschreibt, gibt es überhaupt erstmalig verwendet erst seit 2016. Also erheblich jünger als beispielsweise Fintech. Das ist den meisten vermutlich relativ gut und deutlich vertrauter. Die Bezeichnung PropTech setzt sich zusammen aus Property und Technology, wie man wahrscheinlich unschwer rät, ist ein Synonym für Digitalisierung, Innovation oder auch Disruption von Prozessen oder Dienstleistungen quer durch den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Und um das noch etwas konkreter zu formulieren, es muss mindestens Bezug haben zu einer Immobiliennutzungsklasse. Ihr sprecht meistens von Assetklassen, wir von Nutzungsklassen, damit der Nutzer und Nutzen hier im Fokus steht. Oder aber zu einer Immobilienwertschöpfungsstufe. So viel dazu. Und PropTechs, ich glaube, dann das wird ja vielleicht das eine oder andere Mal auch gleich fallen, sind eben die Unternehmen, die solche Lösungen schaffen, die solche Lösungen kreieren. Egal ob für B2B, also hier innerhalb der Branche oder B2B2C oder direkt im B2C-Zusammenhang, wie einige von den erfolgreichsten das gerade da draußen tun. Und du hast gerade eben noch Climate Tech oder ich werf nochmal was anderes rein, Green Tech reingeworfen. Gut 80% der Innovationen, die wir draußen im Markt sehen, die sich Green Tech oder Climate Tech oder beliebig irgendwas in diese Richtung nennen. Am Ende muss die Story stimmen für denjenigen, der es dir abnehmen soll, deswegen gerne diese holistischen Wordings, ist international gesehen PropTech, also hat direkten Zugang oder hat direkte Beziehung zu Immobilie oder zu Nutzungsklasse oder zu Geschäft, das mit, an oder um die Immobilie herum passiert. Und insofern sprechen wir hier über ein ganz, ganz essentielles Thema. Wenn ich das noch einmal vielleicht noch mal weiten darf oder vielleicht auch noch mal nähern darf an dein Zielpublikum, Wir sprechen eben über den Faktor Immobilie, der, und das wisst ihr alle, so macht ihr ja auch alle euer Geschäft, ist eben gesamtwirtschaftlich bedeutend. Das ist nicht nur hier für uns in unserer Branche, in der wir uns drehen, sondern gesamtwirtschaftlich heißt, die Kernassets in den Bilanzen quer durch sämtliche Branchen sind Immobilien. Kein Geschäft, kein Business kann ohne. Ob das nur die Verwaltung ist oder die Produktion, ob das eine Industrie oder ob das ein Hotel oder ein Kino ist, egal was. Das alles hat was mit uns zu tun oder mit dem, was wir liefern, mit dem, was wir anbieten, mit dem, was wir betreiben, planen, gestalten. Es hat aber natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Komponente, wie alle können. 90% unserer Zeit, so sagt Velux, geraten würde ich sagen, um diese Jahreszeit wahrscheinlich bei uns allen eher 99%, verbringen wir in umbauter Welt. Ich sehe, was ich im Hintergrund habe, ich sehe, was du im Hintergrund hast. Wir können nicht ohne diese Räume, die uns schützen, sowohl vor Klima wie auch vor Fremden, wie auch unseren Privatsphäre, das, was eben dazugehört. Und jetzt kommt die dritte Komponente, die ist euch allen klar und deswegen hier den Kreis zu schließen. Wir haben einen wahnsinnig großen Hebel in puncto Nachhaltigkeit, in puncto Dekarbonisierung. Den nutzen wir ja auch zum Teil ein Stück. Aber wir sind einfach wahnsinnig viele Jahrzehnte unter dem Radar geflogen. Also während Automobil, die 6% ausmachen, oder Flugzeuge, die 2% weltweit ausmachen, geknebelt wurden und in der Öffentlichkeit standen und was da alles gar nicht geht. Wir haben 40% ausgemacht und es hat halt keiner hingeguckt. Vielleicht auch ein Stück aus Eigenschutz, weil dann hätte man sich natürlich auch die Frage stellen müssen, was mache ich denn, was ist denn mein Beitrag dabei? Und natürlich hat jeder einen Beitrag, aber wir haben eben als Immobilien Beschützer, Bewacher, Vermarkter, Erbauer, Errichter, Planer, haben wir einfach mehr Verantwortung als viele andere. Und deswegen nochmal, vielleicht keine Überraschung, dass ganz viel von dem, was an Innovation da draußen in der Welt sich damit beschäftigt, diese Welt lebensfähig, lebenswert zu erhalten, unterm Strich sich nicht PropTech nennt, sondern Climate Tech oder Green Tech. Und damit habe ich hoffentlich nicht nur Begriffe erklärt, sondern auch mal die Dimension aufgemacht der Wichtigkeit mit den Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, weit über den eigentlichen Kaufpreis oder die Mietsumme pro Monat hinaus, die wir sonst manchmal vielleicht in einem Tagesgeschäft nur auf dem Schirm haben.
Ja, super. Also herzlichen Dank, dass du hier nochmal den Rahmen gesetzt hast und die Begrifflichkeiten geklärt hast. Dann lass uns mal über dich sprechen. Was sollten wir denn über deine Kinogänge, Immobilien in NRW und dein Know-how rund um die Immobilie sonst noch wissen über dich?
Ein bisschen was habe ich eben schon verraten. Also zum einen, mich gab es 6 Jahre lang auf der Konzernseite bei der damaligen MFI, Uni Bayerud Damco. Und wenn ich das mal so aus der Rückschau reflektieren darf, dann hatte ich da einen unglaublich tollen Zeitpunkt, zu dem ich kam. Es waren am Anfang 2, am Ende 3 separate Gesellschaften, die Innovation vorangetrieben haben, also sozusagen Innovationseinheiten im Konzern, die neue Geschäftsmodelle ausprobieren konnten. Das klingt heute alles viel cooler, als das tatsächlich war. Am Ende ging es darum, Steuerschäden zu vermeiden für Grundstücksgesellschaften und eben kreativ zu werden. Wo kannst du im Rahmen dieser Vermeidung auch noch neue Umsätze generieren oder Mehrwerte schaffen, die, wenn schon nicht direkt für das Unternehmen, dann zumindest für die Immobilie als solche, für das Geschehen in der Immobilie eine Aufwertung bedeuten. Also zum Beispiel Kunden länger halten im Shoppingcenter, was ja die Wahrscheinlichkeit extrem erhöht, dass sie auch noch mehr konsumieren. Mehr Konsum bedeutet mehr Umsatzmiete. Mehr Umsatzmiete bedeutet auch mehr Umsatzrendite und am Ende auch mehr Honorar fürs Managementunternehmen. Ein wunderbarer Kreislauf, von dem alle was haben, wenn man es dann gut macht. Und da kam eben auch tatsächlich ab 2010 digitale Themen dazu. Damals vielleicht so ein bisschen, das ist mal ein bisschen spaßig zu sagen, stand der damalige Vorstand in meinem Büro, kam rein mit damals noch keinem Handy oder keinem Smartphone, sondern sein Blöckchen, schwarz, klappte es auf und sagte, ich hätte gerne eine App. Und außerdem Facebook für alle Shoppingcenter. Und ich glaube, dass ich erinnere diesen Moment noch und wahrscheinlich lag meine Kinnlade ganz unten auf dem Boden. Das ist so der Moment, in dem es anfing, sich auch um Digitales zu drehen, digitale Tools und digitale Geschäftsmodelle. Und jetzt springe ich ein bisschen nach vorne. Nach 6 Jahren Konzernwelt bin ich sehr froh, in der Rückschau vor 10 Jahren rausgesprungen zu sein aus diesem Zusammenhang und in ein Startup, PropTech hieß das noch nicht, das Wording gab es gar nicht in Deutschland, zu springen, in diesen, wie gesagt, digitalen Innenausbau-Generalunternehmer, um den mit aufzubauen, auch zu führen für 4 Jahre. Habe nicht nur viel gelernt über Bauen, sondern falls du jetzt irgendwelche Fantasien im Kopf hast über Frau auf einer Baustelle, macht auch noch was Digitales mit Handwerkern. Also du kannst davon ausgehen, jede dieser Klischees, es ist genau so und es ist auch noch viel schlimmer oder witziger oder... Ja, also es ist genau so, wie du es dir vorstellst und im Zweifelsfall noch ein bisschen absurder. Aber es war eine tolle Zeit, auch die will ich nicht missen. Auch das hat wieder was mit Menschen zu tun, die völlig unterschiedlich ticken an der Stelle. Und wieder einen Sprung weiter, nämlich 4 Jahre weiter, gab es dann zwischenzeitlich Blackprint. Ist 2016 initiiert worden, ziemlich zeitgleich mit dem Wording, das hier aufkam. Und zwar aus der Branche heraus. Als Innovationshub für den Bau- und Immobiliensektor, um Innovation voranzutreiben, die richtigen Akteure miteinander zu vernetzen. Und wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, im Prinzip ist es Lobbyarbeit für Innovation. Und da fragt man sich, warum ist das eigentlich notwendig? Das muss doch jeder eigentlich ganz toll finden, wenn hier was besser wird und cleverer. Und das hat wieder was mit Menschen zu tun. Wir mögen es einfach so sehr, da drin sitzen zu bleiben, wie wir es kennen und wie es ist. Auch wenn wir alle wissen, dass es natürlich nicht bleibt, wie es ist, sondern sich weiterentwickelt. Und eine positive Lobbyarbeit in diesem Fall für Innovation oder auch PropTech, PropTechs, die Chancen von Digitalisierung, das ist unser Auftrag. Und das ist, was ich jetzt tatsächlich hier schon seit 2019, nicht ich nur, um Himmels Willen, sondern ganz wunderbare, ganz viele Menschen, die das auf diesem Weg über all die Jahre schon mit begleitet haben und auch tun. Und deswegen geht es gar nicht so sehr um mich an der Stelle, sondern mehr um die Chancen und die Power, auch die hier auf die Straße gebracht werden kann und gerade in eurem, deinem Hörerkreis ja schon am weitest fortgeschritten ist.
Jetzt muss ich aber erst nochmal nachfragen. Lobbyarbeit für Innovation. Also ein Bekannter von mir macht Lobbyarbeit im Energiesektor oder hat das gemacht auf europäischer Ebene und der hat mir das mal so beschrieben, er sitzt in irgendwelchen Ausschüssen und stellt Anträge, geht mit vielen Leuten Mittagessen und versucht mit den Anträgen Dinge zu verschleppen. In der Regel, ja, weil das, wenn es in die nicht gewünschte Richtung geht. Das stelle ich mir jetzt bei dir, du sollst ja eine Beschleunigerin sein für Innovation, ein bisschen anders vor. Kannst du mich da nochmal abholen, wie dein Tag so aussieht?
Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und wir sitzen irgendwann auf europäischer Ebene so stark aufgestellt, dass wir als Bau- und Immobilienwirtschaft mit einer Sprache europäisch sprechen können. Davon sind wir weit weg. Es gibt keinen zentralen Spitzenverband auf europäischer Ebene. Es gibt noch nicht mal eine Bündelung der jeweiligen nationalen Spitzenverbände, also sozusagen der CIAs, die sich hier miteinander sammeln. Das existiert nicht. Es gibt aber mittlerweile immerhin eine Sammlung dessen, was ich hier repräsentiere, also Blackprint als nationaler Innovationshub, der für Deutschland eben antritt. Von uns gibt es Pendants, mit denen wir natürlich seit Jahren uns austauschen. Und seit dem letzten Jahr haben es die Männer- und Frauen-Egos endlich geschafft, sich zu bündeln. Das Ganze nennt sich EUBIN, also European Building Innovation Network. Aber es ist nicht so, dass das schon so eingegossen ist, dass wir in irgendwelchen grauen Hinterzimmern Menschen mit Anträgen beeinflussen. Was wir tun oder was wir versuchen, ist mit ganz vielen der wichtigen und relevanten Verbände, die auch politisch mitwirken und etwas einbringen, uns zusammenzutun. Du hast gerade schon 2 meiner Funktionen und Ämter mitgesetzt. Da spielt mit Sicherheit ganz vorne der CIA eine Rolle, weil er eben nun mal der Spitzenverband und der führende Verband hier ist, der die unterschiedlichen Wertschöpfungen zusammenklammert. Du hast aber zum Beispiel für den Wohnbereich den GDW oder für den FM-Bereich die GEFMA, um mal deinem Hörerschaft so ein bisschen zu sagen, was so in den anderen Bereichen stattfindet. Und wenn dort etwas passiert oder wenn die dort etwas tun, auch politischer Natur, dann können wir mit Veröffentlichungen, dann können wir mit Daten, Zahlen, Fakten aus dem Innovationsbereich aufwarten und hier einfach valide Entscheidungsgrundlagen liefern oder zumindest an der Seite neue Einschätzungen auf Zahlen, Daten, Fakten oder auch einfach Kenntnis mit reinbringen. Und das halte ich für einen ganz, ganz essentiellen Faktor, das Schreiben von solchen Anträgen. Auch da waren wir schon mal durchaus involviert und mache ich auch gerne, gucke ich mir an, aber das können wir uns tatsächlich nicht rund um die Uhr und hauptberuflich an der Stelle erlauben, muss es auch nicht. Wir haben großartige Verbände in Deutschland, wir haben vielleicht davon ein bisschen zu viele.
Wie viele seid ihr bei Blackprint insgesamt?
Das kommt drauf an, um welche Jahreszeit du das fragst. Wir sind jetzt gerade 8. Wenn du das in 2 Monaten fragst, dann sieht die Zahl schon wieder deutlich anders aus. Wenn wir in Richtung unserer Veranstaltung gehen, dann werden wir mehr. Als Innovationseinheit hast du eine optimale Größenordnung mit 8. Alles darüber ist unglücklich oder absolut ineffizient in puncto Kommunikation miteinander. Wird dir vermutlich jeder deiner Hörer bestätigen, wenn er darüber nachdenkt, wie groß sein Team ist und mit wie vielen er sich informiert. Also worauf ich anspielte, war natürlich der Umstand, dass wir unglaublich gerne junge Talente hier wie so ein Durchlauferhitzer in der Funktion hier eben durchschwimmen lassen, denen möglichst viel mit draufpacken und die dann in die Industrie, in unterschiedliche Unternehmen weitergeben, egal in welche Wertschöpfung, sehr gerne hier in Frankfurt ansässig mit dem Tech-Quartier auch in den Maklerbereich. Wenn die erstmal angefüllt sind mit tollen Ideen aus dem Innovationseck, wenn die verstehen, welche Lösungen es gibt oder wie das einfach funktioniert, wie man eigentlich da an bestimmte Sachen rangeht und einfach auch Menschen kennengelernt haben, dann sind die erstens ganz tolle Multiplikatoren für Innovation und zweitens natürlich wird jetzt vielleicht nicht aus jedem das, was wir uns daraus erhoffen, aber es spielt keine Rolle. Das ist wie das Studium neben dem Studium, das wir hier anbieten können. Das machen wir auch unglaublich gerne. Und damit meinte ich, kann die Zahl natürlich auch einfach höher gehen, weil Praktikanten oder Werkstudenten sind ja meistens nur eine temporäre Zeit.
Und du bist die alleinige Gesellschafterin von Blackprint mittlerweile, muss man sagen, ja, wenn ich das richtig verfolgt habe in den Medien, ja, dass du die Anteile des...
Nein,
nicht. Du schüttelst den Kopf, dann höre ich auf zu sprechen und übernimm du.
Also gegründet oder initiiert aus der Branche heraus von Unternehmen wie Goldbeck oder Hevela, wie Commerzreal, der Techem, der Arealbank, der Deutschen Rheinhaus. Aber tatsächlich gegründet und damit auch verantwortet und mit Sicherheit auf diesen Kopf auch ganz stark zurückzuführen ist, dass Blackprint einfach mit der Person Paul Feldhoff groß geworden ist. Das ist einfach ein Verdienst. Und wenn man einen Namen hat, dem Vertrauen gespendet wird, dann weiß man eben auch, dass das Ding nicht in die Hose geht. Nein, ich habe dankenswerterweise dieses Erbe übernehmen dürfen und jetzt vielleicht auch noch etwas neutraler als Schweiz hier aufstellen können, als im Zusammenhang an eine Gruppe angehängt. Das ist für das, was wir hier tun, für Lobbyarbeit, für Innovation genau richtig. Aber tatsächlich, ich habe das Unternehmen nicht zu 100% in meinen Händen, bin auch sehr froh drum. Es gibt eine Partnerin hier mit am Spiel, die ebenfalls sehr viele Jahre schon mit am Tisch sitzt, die Orla Nolan. Und wir führen das Unternehmen gemeinsam und haben das auch gemeinsam in der Hand. Und was die Zukunft bringt in puncto Gesellschafterstruktur, da lass uns mal abwarten.
Ja, alles klar. Gut, dann lass uns mal tiefer in den PropTech-Markt auch einsteigen. Mit deiner Einschätzung dazu, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du den Digitalisierungsgrad der Bau- und Immobilienbranche einschätzen? 10 ist top digitalisiert, mehr geht nicht. Und 1 ist, würde ich sagen, analog pur.
Also ich schätze ihn mal 3. Wir sind schon ein
so Stück, weit vorne.
Ja, wir sind schon ein Stück des Weges gegangen. Außerdem ist die 3 meine absolute Lieblingszahl. Ich bin am 3.3. um 0:33 geboren. Ich möchte auch nicht den Menschen das Gefühl geben, dass noch nichts passiert ist und es alles ganz dramatisch ist. Das wisst ihr auch selbst, wenn ihr in euch reinhorcht. Wir haben alle Smartphones, die wissen wir auch, wie sie angehen, ausgehen und wie Apps zu bedienen gehen. Und dieses Wissen nehmen wir ja auch mit in die Unternehmen. Die wenigsten arbeiten heute tagtäglich mit Fax, wie das noch vor 15 Jahren der Fall war, sondern schreiben sich E-Mails. Also ein Stück was ist ja schon passiert. Und gerade wenn wir beispielsweise auf den Bereich Vermieten, Vermarkten, Verkaufen schauen, dann wissen wir, dass heute ansprechende Fotos oder meistens sogar schon eine irgendwie animierte Grafik, ein 3D-Flug durch die Immobilie, dass es einfach hilft, am Ende ein paar Euro mehr dabei und vielleicht auch schneller zum Zuge zu kommen. Das sind ja schon alles kleine Schritte davon, dass um sowas zu bewerkstelligen, man bestimmte Systeme intern aufsetzen muss, einfach die Fähigkeit seiner Mitarbeiter weiterentwickelt, also sprich Change im Kopf, den Willen dazu, dann aber auch IT-Systeme hat, zum Beispiel eine Software oder eine Plattform, ein SaaS-Modell sich als Abo besorgt hat. Das sind ja schon so kleine Schritte, die gehören ja schon dazu. Wir haben einen guten Teil Unternehmen in den letzten 18, 24 Monaten für die ganz frühen, die sich viel stärker als früher mit der Frage auseinandersetzen, was ist denn eigentlich das Herzstück meines Unternehmens, also sprich ERP-System oder mindestens mal so etwas wie ein gut gepflegtes CRM und nicht eine Excel-Datenbank mit Kontakten, die vielleicht womöglich nur als Handynummern abgespeichert sind im eigenen Telefon. Also da ist schon viel passiert in puncto Bewusstsein. Und wir haben auch viele großartige Entscheider draußen, die ja wollen. Und wir haben auch tolle Vorreiterunternehmen, die ja auch schon gezeigt haben, wie es geht und dass es wirtschaftlich durchaus erfolgreicher geht. Um mal aus dem Maklerbereich vielleicht die großen internationalen, voll integrierten Dienstleister hier mit anzuführen. Da weiß man eben, manche haben eine tolle Spitze gehabt, die innovationslastig vorantreiben wollte, ist aber gescheitert an oder das Unternehmen an sich selbst gescheitert und Menschen, die es nicht wollten. Und andere haben eben Führungsköpfe gehabt, die klug, strategisch auch für Deutschland die richtigen Weichen gestellt haben. Also drei, aber vielleicht um ein anderes Wort zu zitieren, die Chefin des Wohnungsspitzenverbandes GdW wurde letztes Jahr gleiches gefragt, wo sie das denn sieht für die Wohnungswirtschaft von 1 bis 10. Und sie antwortete 0. Das ist zutreffend, dass wir Wertschöpfungsstufen oder dass wir auch bestimmte Ecken dieser Branche haben, in denen sieht es echt finster aus. Oh, völlig zu Unrecht, weil die Lösungen wären da. Aber Robert, am Ende liegt es nicht an der Technologie, weil irgendwer entwickelt die schon. Am Ende liegt es an den Menschen, die in charge sind und sich aus welchen Gründen immer nicht vorstellen können, nicht vorstellen wollen oder es so, vielleicht sogar können, aber sagen, pass mal auf, meine Zeit bis zur Rente ist noch 3 Jahre, 5 Jahre, unter mir machen wir nicht so einen Stress. Was auch immer die Gründe sein mögen, nur weil die Technologie schon da ist und die Innovation, heißt das noch lange nicht, dass wir auf diesem Stand sind. Und insofern ist PropTech-Sektor und Reifegrad des PropTech-Sektors nicht zwingend gleichlautend mit, wie reif ist die Branche insgesamt.
Ja, würde ich zu 100% unterschreiben. Jetzt sind wir bei der 3 eingestiegen, aber ihr habt ja auch durch eure Analysetätigkeiten auch ein bisschen Material, um das zu unterfüttern. Ich denke jetzt vor allen Dingen an euren Game Changer Report, der jetzt im Oktober diesen Jahres 2024 erschienen ist. Und da geht es ja darum, mit welcher Intensität welche Veränderungstreiber eigentlich auf welche immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen ausstrahlt, ja, oder einprasselt. Und ihr zeigt damit, wie relevant welcher Gamechanger für den Bau- und Immobiliensektor einzuschätzen ist. Welche Schlüsseltreiber habt ihr hier identifiziert?
Na, wahrscheinlich 120, wenn ich an die erste Runde denke. Du spielst aber darauf an, wie viel sind...
Dann lass uns die doch mal durchgehen. Fangen wir mal bei der 1 an.
Also fangen wir bei der 1 an, die tatsächlich am Ende übrig geblieben ist. Und wir haben uns angeschaut, welche Treiber gibt es denn insgesamt? In anderen Industrien ist das schon etwas besser erforscht. Es gibt da ganz großartige Unterlagen, die man heranziehen kann. Wir haben jede Menge Interviews geführt hier in der Branche mit PropTechs, mit Corporates, ganz vielen Ecken zusammengetragen. Das im Prinzip hat das sich über 4 Jahre hingezogen. Am Ende sind 9 entscheidende Veränderungstreiber dabei rausgekommen, die messbar Veränderungsdruck auf Bau- und Immobilienunternehmen, auf die Branche gelegt haben. Und Nummer 1, um das sozusagen, ist nämlich der, den man am frühesten messen konnte, sowohl national wie international, das sind sinkende Margen und ineffiziente Prozesse. Das kannst du ungefähr messen seit Beginn der 2000er. Und ich glaube, jedem, der also instinktiv drüber nachdenkt, der sagt, oh ja, das verstehe ich, weil ne, andere Branchen sind da wild durch die Decke gegangen. Geil, das Zeitalter der Digitalisierung, Internet bricht durch, andere Geschäftsmodelle brechen durch. Und bei uns ist nichts passiert, doch selbstverständlich. Du kannst auch sagen, seitdem ist stark messbar, jetzt mal Bausektor angeschaut, wie die Margen runtergehen. Wir wurden immer ineffizienter, indem wir bauen, die Bauzeiten explodierten hinten raus, die Kosten explodierten hinten raus, die Nerven, die man nicht so gut messen kann, explodierten. Aber es war immer noch wirtschaftlich für alle. Und es hat nicht dazu geführt, dass wir anders gebaut haben. Die Baustellen von 2015 sehen immer noch genauso aus wie von 1915 mit dem Unterschied, dass es eine Schwarz-Weiß-Aufnahme damals war und jetzt war es eine digitale. Und wenn es farblich gewesen wäre, dann hättest du nur gesehen, dass die Helme, die Leute aufhaben, jetzt mittlerweile andere Farben haben. Ansonsten sind die Prozesse exakt die gleichen. Und das sollte uns schon zu denken geben in der heutigen Zeit. Dann gibt es einen zweiten. Das ist Fachkräftemangel, der ist wahnsinnig viel beschrien. Den hast du auf 1000 Events schon gehört. Wenn du aber tatsächlich genau hinschaust, dann ist das einer, der gar nicht auf alle Wertschöpfungsstufen gleichermaßen spielt. Und dann gibt es die meisten, die tatsächlich erst seit 10 Jahren wirken, manche noch kürzer. Das ist die Technologie, KI und neue Geschäftsmodelle. Dass du das messbar, insbesondere für Deutschland, einordnen kannst, ist erst seit 2014. Das ist auch das Gründungsjahr, in dem einige der großen, heute bekannten PropTechs initiiert wurden, um mal sowas wie Room Hero zu nennen oder das PropTech Sunicorn, das einzige, was wir in Europa haben, nämlich Planradar an der Stelle, die aus diesen Jahren stammen. Aber kannst auch noch was anderes sagen, um deine Hörerschaft hier nochmal abzuhören. Es ist eben auch das Jahr, in dem klar wurde, ab 2015, also danach, greift eine Neuregelung gesetzlich, nämlich das Bestellerprinzip. Und das triggerte clevere, smarte Gründer, natürlich hier an dieser Stelle Hand anzulegen und neue Geschäftsmodelle reinzuwerfen. Und nicht nur junge Tech-Unternehmen, junge Start-ups, sondern natürlich auch etablierte Plattformen wie damals Immobilien-Scout, die natürlich gerochen haben, wohin der Hase läuft und welche Möglichkeiten ihnen denn Technologie an der Stelle gibt. Deswegen, das ist der drittlängst wirkende und das sind erst 10 Jahre. Und wenn du dann weiterschaust, dann folgen die ESG-Regulatorik. Das ist tatsächlich auch der, der am stärksten uns vorantreibt. Das ist schade. Schade, dass es wieder erst gesetzliche Dinge gibt, aber andererseits auch das soll unterm Strich auch wurscht sein, was uns in die Puschen gebracht hat. Toll, dass es das voranbringt. Wagniskapital ist noch jünger. Also unsere Bau- und Immobiliensektor hat traditionell keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung in den Branchen, also in den Unternehmen. Also ist der Tech-Sektor sozusagen unsere ausgelagerte Forschungs- und Entwicklungsabteilung und der braucht Geld. Das kam in der Vergangenheit bedauerlicherweise nicht in großen Summen aus Bau- und Immobilienunternehmen, wobei auch hier einige internationale Maklerunternehmen wie JLL, Spark haben eine internationale Innovationsschmiede. Da sind schon ganz, ganz tolle Dinge auch zu sehen. Aber das gibt es erst seit 2018. Dann hast du veränderte und jetzt auch wieder mal auf euren Bereich jetzt schon veränderte und steigende Stakeholder-Ansprüche. Und ganz offen, ich habe meine erste Wohnung im Jahr 2000 noch aus der Zeitung abgeschrieben, aus dem Kölner Stadtanzeiger. Und habe die dann durchtelefoniert und dann kam man dahin, da gab es weder ein Bild noch sonst was, sondern nur die Abkürzungen, die eben so eine ganz kleine Anzeige da noch machen konnte. Dann hast du meistens geschaut, dass du morgens schon an dem Kaffee in der Nähe vom Bahnhof, da gab es so eins, das morgens schon um 6 als erst die Zeitung hatte, das wusste aber auch jeder, dann standest du da und hast dir möglichst schnell die Zeitung gekauft, um als Erste da zu rufen. Genau, das ist heute irgendwie anders, ne? Also diese veränderten Stakeholder-Ansprüche sowohl vom Kunden, vom Nutzer, das können wir uns alle attestieren. Wir wollen es einfach nicht mehr per Fax zugestellt bekommen oder auf eine alte Art. Das wirkt aber tatsächlich messbar erst seit ungefähr 2000. Und da kannst du ziemlich genau festmachen mit dem Corona-Beginn. Vorher ist bei uns das nicht verzeichnbar. Und durch diese digitalen Notwendigkeiten in einer veränderten Zeit dieser Pandemie sind Dinge in Schwung gekommen und die haben zum Glück auch nicht wieder aufgehört, mit einer gewissen Offenheit gefordert und auch gegeben zu werden. Und dann haben wir die drei letzten, die wirken am kürzesten. Das ist Klima und Wetter. Also dass Wasser auf einmal doch etwas ist, das nicht nur von oben in Form von Regen kommen kann, sondern auch von den Seiten, von unten und für Immobilienbewertung etwas ausmacht. Das Gleiche für Hitze und eine Komponente, die bei der Bewertung, die bei der Vermarktung eine ganz große Rolle spielt und früher nicht. Da ging es um Lage, Lage, Lage und auf einmal hat Lage noch eine andere Bedeutung, wenn die auf einmal nicht mehr versicherbar ist. Wenn alle Risiken der Lage hinzukommen, was vorher eine marginale Zeile in der Excel-Liste zu einer Bewertung war, die Versicherungssumme und auf einmal zu einem entscheidenden Wertkriterium wird, dann bekommt sowas wie Stranded Assets noch ein ganz neues Geschmäckle. Also etwas, das wir uns vorher nicht angeguckt haben. Die letzten beiden sind Preissteigerungen oder Preistreiben durch insbesondere auch Materialien, Materialbaukosten, Lohnkosten, die wir hier nun mal haben. Und der letzte Punkt, aber mit trotzdem krasser Wucht, ist die Energiewende. Die Energiewende geht doch schneller, als wir alle gedacht haben, völlig unterschätzt, was so bei Balkonkraftwerke, wenn eine träge Masse in Schwung kommt und die liegt eben über 25%, was auf einmal passiert, wie schnell eben doch durch Zubau von Windanlagen und anderen Möglichkeiten das funktioniert. Aber das ist natürlich etwas, das hat uns alle wahnsinnig getrieben und zum ersten Mal bewusst gemacht, dass Energie was kostet und was ausmacht. Die Preissteigerungen sind aber natürlich auch ganz besonders auf Material, auf Bauen bezogen. Und wenn wir nicht mehr bauen, wenn wir nicht mehr sanieren können, sanieren unwirtschaftlich ist, dann können wir Immobilien so nicht halten. Und die Lohnkosten sind ein Thema. Wir sind in einem Land, in dem ist der Faktor Mensch, der für seine Leistung gezahlt werden muss, etwas, das kostet Geld und das macht etwas aus. Und auf einmal kommen wir wieder zu den Anfang zurück, sinkende Margen, ineffiziente Prozesse. Ist ein Kreislauf. So, damit hast du einmal die Veränderungstreiber in der Zeitschiene gesehen. Ich nehme an, dich interessiert ganz besonders, wie sieht denn das eigentlich aus für die Wertschöpfungsstufe vermieten, vermarkten, verkaufen, richtig?
Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Du hast jetzt den Gesamtblick auf die gesamte PropTech-Szene ja einmal aufgemacht. Was wirkt denn vor allen Dingen auf die Hörerinnen und Hörer des Immokaiser-Podcasts, vor allen Dingen halt Immobilienmakler und das Tech-Ökosystem drumherum?
Tatsächlich gibt es nur zwei, die ansatzweise stark wirken. Es gibt keinen, der hoch, also einen absolut starken Impact hat. Das eine sind die eben schon angeführten veränderten und steigenden Stakeholder-Ansprüche. Die kannst du dir sehr gut und eben mit deutlichem Ausschlag messen. Und das andere sind die Preissteigerungen, die in dem Fall bezogen auf die Immobilien. Es ist eben nicht mehr so einfach, den Quadratmeterpreis, der zum Teil eben heute für die ein oder andere Wohnimmobilie aufgerufen wird, zu vermarkten, wie das Verhältnis von vor 10 Jahren war. Das sind die beiden tatsächlich stärkst wirkenden. Insgesamt ist der Bereich um Vermarktung, Vermietung und Verkauf derjenige, der schon am stärksten disruptiert ist durch Technologie, durch Innovationen, durch Plattformen, Plattformökonomie hier etwas, das kann hier bei euch schon jeder, kennt auch jeder, kann auch jeder mit Software umgehen, weiß, wo er irgendwo empfindet. Das ist, steht völlig diametral zu anderen Bereichen, wie beispielsweise Sanieren und Bauen im Bestand. Und um mal etwas zu sagen, ist es auch der einzige Bereich, also die einzige Wertschöpfung, in dem tatsächlich 4 der Treiber eine absolut untergeordnete, kaum messbare Rolle spielen. Das ist zum einen der Fachkräftemangel. Liegt vielleicht auf der Hand. Jetzt kann man sagen, oh, das ist natürlich nicht gut, wenn jeder ohne Fachkompetenz in diesem Bereich vorankommen kann. Aber lassen wir das mal so stehen. Dann ist es tatsächlich eben auch die ESG-Regulatorik. Die wirkt nicht direkt auf diese Wertschöpfung, sondern absolut nur indirekt über das, was Kunden und Co. reinbringen. Aber an den reinen Prozess der Vermietung, des Verkaufs, der Vermarktung ist keine direkte zusätzliche ESG-Regulatorik gebunden. Dann haben wir das Thema Klima und Wetter. Wäre auch wieder nur das Indirekte. Ne? Natürlich macht's was mit dem Wert der Immobilie, aber wenn du nur derjenige bist, der für das Gelingen der Transaktion sorgt, dann ist das für dich nicht Faktor, sondern vielleicht eine neue Unterrubrik in deinem Exposé, wirkt aber nicht direkt. Und auch die Energiewende spielt hier keine Rolle und da kann man ein bisschen drüber streiten. Ist im Vorfeld auch gestritten worden, ob das denn so richtig sei in der Bewertung, weil ja sowas wie ein Energieausweis dazugelegt werden muss. Aber das verändert nicht grundsätzlich das Geschäft eines Maklers. Also unterm Strich, jetzt können sich einige von euch zurücklegen, wir haben die dicke Welle schon hinter uns. Wir haben schon die Technologieflut, die über einmal bei uns hinwegging. Das kann man so sehen. Das kann man so sehen. Man kann natürlich auch sagen, Mensch, wir sind schon so erheblich stark disruptiert, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gelingt, ein Geschäft zu machen wie vor 25 Jahren, aber eben nicht mehr lange.
Ja, also ich würde das, glaube ich, also wenn ich jetzt so auf meine Kundschaft auch natürlich gucke und die Insights in die Firmen rein, also das Thema sinkende Margen ist natürlich etwas, was jetzt auch in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal, jeden Makler nach diesem Superzyklus auch sehr, sehr bewusst wurde, dass zum einen, das wird brutal schwer, eben gute Leute zu finden und zum anderen ist man eben anfällig in einem volatilen Immobilienmarkt, auch stabile Erträge erwirtschaften zu können. Plus eben diese steigenden Ansprüche von der Kundschaft, von den Käufern und Mietern, die schon einen großen Digitalisierungsdruck nach wie vor auslösen. Das heißt, man möchte jetzt in diesen steigenden Immobilienmarkt, der sich gerade aufbaut, ja, seit dem zweiten Quartal, möchte man wachsen, möglichst eben auch mit digitaleren Prozessen, um die Kundenbedürfnisse besser bedienen zu können, um dem Fachkräftemangel auch etwas entgegensetzen zu können und eben auch, um ja auch wirtschaftlich agieren zu können, wenn der Markt sich eben nicht nachhaltig erholen sollte. Und da spielt jetzt Digitalisierung und das ganze Ökosystem drumherum, die sind ja ein wichtiger Treiber in dem ganzen Spiel. Wenn ich Das wäre auch dann eine Frage an dich. Welche Rolle siehst du oder sprichst du der PropTech-Szene zu, eben auch diesen Wandel, der nötig ist, vielleicht in der Vermarktung weniger nötig als jetzt in den anderen Segmenten, aber der einfach nötig ist, auf die gesamte Immobilienbranche betrachtet, diesen eben auch zu treiben?
Zum Halbjahr 2024 hatten wir 1090 PropTech-Startups im deutschen Markt mit Kernsitz Deutschland. Wir hatten darüber hinaus innovative Unternehmen, Scout, Kleinanzeigen, die kannst du auch nicht weglassen, die treiben hier auch Innovation mit rein. Und dann hast du noch international bereits nach Deutschland skalierte Tech-Innovationsanbieter, die hier tätig sind. Wenn ich mal nur den Start-up-Bereich, also PropTech-Start-up-Bereich anschaue, Unternehmen, die maximal 10 Jahre alt sind und hier wirken, dann sind von sämtlichen Unternehmen, die da sind, 10,9%, also gute 11%, nur auf Vermarktung, Vermietung und Verkauf spezialisiert. Adressieren also diesen Bereich. Es ist ein deutlich sinkender Interessenfokus der PropTech. Es ist tatsächlich sogar das Segment, das am stärksten Prozentpunkte verloren hat im Vergleich zum Endjahreszeitpunkt 31.12.2023. Also um einfach mal ein Gefühl zu zeigen, das meinte ich eben auch, ist noch ein weiterer Indikator für die stärkste Disruption in dieser Ecke. Die Frage, die du gestellt hast, die kann ganz schön breit beantwortet werden. Ich versuche es mal ganz schmal. Dass die Angebotspalette an unterschiedlichen digitalen Hilfsmitteln für den Makler ist so breit wie in keinem anderen Wertschöpfungsbereich der Immobilienwirtschaft. Mach es noch ein bisschen einfacher. Wenn irgendein Makler sagt, ich finde nichts, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dann hat er sich nicht umgeguckt. Also irgendwo läuft immer irgendwer rum, der dir was ganz Tolles anbietet. Das geht zusammen mit einem super hohen Entwicklungsgrad, also einem sehr guten Verständnis für die Prozesse in diesem Bereich. Das ist in anderen Wertschöpfungsstufen der Immobilienwirtschaft ganz anders. Da fällt es den Tech-Unternehmen erheblich schwerer, in die komplexen Strukturen auf der Corporate-Seite, Investoren-Seite, wo auch immer zu gehen. Beim Vermarktungsbereich, den versteht man sehr gut. Der ist sehr, ich will nicht sagen, dass er transparent ist, das wäre ein ganz fatales Wort in diesem Zusammenhang in Deutschland, aber ist zumindest verständlich, wie der funktioniert. Und da gibt es ganz großartige Angebote. Ich habe ein volles Verständnis dafür, wenn jemand sagt, bei der Vielzahl der Angebote weiß ich nicht, was für mich geeignet ist. Und jetzt gebe ich dir eine Antwort, die vielleicht gar nicht mal nur in eurer Ecke zielt. Also ein Ausprobieren von Tech-Lösungen ist toll, macht's auch, sammelt Erfahrungen. Wir sehen, was passiert, wenn jemand auf den Clou kommt und sagt, wir einfach mal machen. Und dann wird das schon, dann geht das ganz bestimmt in 85% aller Fälle ins Auge. Und das sorgt für eine Enttäuschung im Hause. Zum einen verlierst du häufig auch Geld, direkt oder mindestens indirekt, weil eben etwas nicht gut läuft. Zum anderen hast du so viel Frust bei deiner Mitarbeiterschaft oder verlierst eben auch Talente, Robert, bei dem man sich eben gut überlegen muss, gehe ich da nicht strategischer dran? Und das ist etwas. Im Vermarktungsbereich lief es einfach so lange so extrem gut, sich strategisch zu überlegen, wie ich mein Unternehmen jetzt aufstelle, im digitalen Herz, im Sinne von Change, Transformation, im Kopf meiner Mitarbeiter, im Sinne von veränderten, auf diese zukünftig noch viel stärker wirkenden Ansprüche des Marktes, auch die digitalen Kompetenzen, die gefordert werden. Wie stelle ich meine Strukturen und meine Verantwortlichkeiten im Hause neu auf? Und wie arbeite ich denn mit welchen Tech-Lösungen zusammen? Was kommt nochmal zum IT-Herzsystem? Das sollte erst stehen, ne? Bevor ich an jede einzelne Software mir da draußen ankomme. Sonst habe ich einfach so einen immensen Aufwand, dass ich nicht handeln kann. Und jetzt relativiere ich meine eigenen Worte ganz vorsichtig. Bitte wartet nicht, bis ihr alles intern an Hausaufgaben erbracht habt und startet dann erst mit den effizienteren Prozessen in Richtung Kundemarkt, also sprich mit PropTech. Das darf ruhig Hand in Hand gehen, aber das strategische Herangehen, das ist der Hauptgrund, warum Unternehmen in puncto Innovation, Digitalisierung, anderes Wort, zukunftsfähiger, zukunftsstarke Aufstellung ihres Unternehmens scheitern, weil sie eben es nicht strategisch angehen, sondern so aus dem operativen Gestolper. Ich habe da mal einen getroffen und das mache ich jetzt. Mhm. Und dann, und das führt zu einer der Hauptschwierigkeiten, die wir im Markt sehen, nämlich auf der etablierten Seite ist das Grundverständnis für Digitalisierung. Das ist ein ausgelutschtes Wort, deswegen nehme ich das ganz vorsichtig in den Mund. Also Digitalität ist das Richtige. Wir sind im Zeitalter der Digitalität angekommen. Sie umgibt uns den gesamten Tag in allem, was wir tun. Hm. Nur beim Eintritt zur Tür in unser Unternehmen morgens schalten wir das alles aus und machen Dinge auf einmal wieder analog, manuell und mit der Hand. Dieses Gap zu schließen, dieses fehlende Know-how ist eine Challenge. Das ist eine originäre Managementaufgabe, die ist eigentlich gar nicht so schwierig und die dauert auch eigentlich gar nicht so lang. Und es gibt auch genügend Anbieter im Markt, bei denen man vorbeigehen kann und sich eine Orientierung abholt oder ein paar Tipps oder Know-how. Ne? Wir sind auch hier, wie ganz viele andere. Aber du, was soll ich sagen? Das ist immer der Punkt, an dem fehlen einem so die Worte. Das Angebot ist da, die Technologie ist da, die Kompetenz fehlt womöglich im Hause, aber am Ende scheitert es doch, wenn es scheitert, immer nur am
meistens an den Menschen. Ja, ja. Gebe ich dir recht. Vielleicht auch noch eine interessante Zahl. Jetzt, ich würde jetzt auch die Maklerschaft jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben, ja, weil wir haben immer noch 50% der Makler, da sind sich eigentlich alle Player im Markt auch so ziemlich einig, ja, zwischen 50% und 60% der Makler arbeiten immer noch mit Excel. Also so ganz digital ist die Branche dann eben auch nicht. Das sind natürlich auch viele kleinere Makler oder auch Einzelkämpfer, die dann eben diese Zahlen hochtreiben. Aber nichtsdestotrotz zeigt das ja auch nochmal, wo wir da stehen bei dem Thema Digitalisierung der Branche, was sicherlich geholfen hat, muss man fairerweise sagen. Also so sehr auch viele Makler immer auf Mac-Makler und Co. geschimpft haben, die haben auf jeden Fall etwas bewirkt. Nämlich sie haben bewirkt, dass auch Manager von größeren Immobilienvermittlungsunternehmen sich eben stärker mit der Digitalisierung auseinandergesetzt haben, weil sie eben eine Bedrohung empfunden haben und ihr Revier eben auch verteidigen wollten. Und da hat eben dieser Markteintritt von solchen Playern wie McMakler und Homeday eben auch was Positives bewirkt auf der einen Seite. Und dasselbe würde ich eigentlich auch Portalen wie Scout zuschreiben, die aufgrund eben ihrer hohen Marktanteile eben auch für Kreativität gesorgt haben, bei vielen Maklerunternehmen sich stärker damit auseinanderzusetzen. Wie komme ich denn eben auch an Kunden ran, mit den Portalen, aber auch abseits den Portalen?
Genau, das ist das, was ich als den drittlängst wirkenden Game Changer bezeichnet habe, nämlich Technologie, KI und neue Geschäftsmodelle. Bedrohung, du hast das Wort jetzt gerade in den Mund genommen, das ist genau das. Am Anfang macht man sich lustig darüber, hält davon gar nichts, dann findet man es irgendwann schwierig und dann ist man irgendwann weg vom Fenster. Wir befinden uns irgendwo zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt, bei dem einen oder anderen oder bei manchen schon beim zweiten Punkt. Du, es gibt dazu große Vergleichsbeispiele, die hat vermutlich auch schon jeder gehört, aber ich bemühe sie trotzdem. Der CEO von Nokia und von Kodak haben beide damals, nachdem sie Gutachten für mehrere Millionen beauftragt haben, was man von Apple zu halten habe, Statements zugegeben und gesagt, das wird sich nie durchsetzen. Das hat absolut keine Chance. Das war in 2008. Und wir wissen beide und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Dieser Weltkonzern Kodak, für den ich 2006 noch gearbeitet habe, das war ein ganz tolles Unternehmen, damals noch auf einer Messe für die tätig gewesen. Mensch, du, die hatten alles. Die hatten den größten Stand in Hannover auf der CeBIT in der Halle 1. Da wer sich daran erinnert, das war die wurde nur einmal im Jahr aufgemacht, immer nur zur CeBIT. Da standen die Dicksten der Dicksten und Größten der Größten. Und die waren einfach weg. Innerhalb von 3 Jahren. Und wer heute noch ein Nokia-Handy hat, Glückwunsch. Ne? Vielleicht ist es so ein altes Relikt, das irgendwo zu Hause liegt, als 6210, wenn man da so schön Snake drauf spielen konnte, um die 2000 herum.
Oh ja,
ja. Schon gern gemacht. Ja. Genau, kommt jetzt wieder. Ne? Alles, was so schön und alt war, hat ja irgendwann ein Revival. Aber das hat es nie wieder nie wieder zur alten Glanz geschafft, weil man sich nicht vorstellen konnte, was passiert, wenn ich in ein Telefon auch noch eine Kamera integriere und noch ein paar andere Anwendungen. Ja. Das Gleiche. Jetzt will ich nicht sagen, dass MacMakler in sich die Kamera und auch die allen anderen Apps integriert hat. Aber es zeigt die Herangehensweise an einen Markt. In dem Fall gibt ja andere Beispiele. MacMakler hat einen disruptiven Ansatz gewählt, das nicht mit der Branche gemeinsam zu machen, sondern in einigen Teilen zumindest ganz klar gegen die vorhandenen Player anzutreten. Und ich kann dir sagen, das hat Vorteile, denn wenn du das tust als junges Unternehmen, das jetzt mittlerweile gar nicht mehr so jung ist, dann sammelst du viel leichter Wagniskapital ein. Weil wenn du alte, schlechte Prozesse ersetzt und auch alte Player durch einen großen, dann sind Wagniskapitalgeber bereit, dir richtig viele Millionen zu geben, um es höflich auszudrücken, um ja. das Wachstum auch zu finanzieren. Denn so funktionieren Plattformen. In kurzer Zeit möglichst viele Marktanteile zu nehmen und koste es, was es wolle, so viele Anbieter, wie es gibt, vom Markt zu verdrängen. Weil wenn die nicht mehr da sind, du, dann hast du einfach ein viel sanfteres Wettbewerbsumfeld. Und ich bemühe noch mal ein anderes Beispiel, damit wir jetzt nicht hier diese Bedrohungslage durch digitale Plattformen zu groß machen. Aber es gab so einen Kampf der Plattformen zwischen Lieferando und dem anderen Anbieter, und man konnte sich zu bestimmten Zeiten in den 2000ern mal irgendwann auseinandersetzen, bestelle ich bei dem einen, bestelle ich bei dem anderen, überall war plakatiert, die ganzen großen Top-7-Städte in Deutschland waren alle Walls, die du dir vorstellen konntest, belegt, und das war ein reiner Kampf der Wagniskapitalgeber, wer hat welchem Unternehmen mehr Geld gegeben, um mehr Kunden zu kriegen. Und ein Kunde, ob der jetzt heute bei dem einen oder bei dem anderen bestellt, spielt keine Rolle. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Der eine hat es eben nicht so gut verkraftet wie der andere und ist dann übernommen worden. Du, auch das ist eine Form, wie ein Markt reift und wächst. Und wer heute noch in seinem Lieblingslokal anruft und dann selbst hinfährt, um seinen Eisen abzuholen, das mag vorkommen im ländlichen Raum. Aber den meisten Läden brauchst du das nicht mehr, weil es eben diese digitalen Plattformen gibt. Übertrag das auf Makler und dann übertrag das auf dich selber, welche geilen Chancen dir das gibt. Und vielleicht ist deine Funktion und deine Rolle demnächst eine andere. Und die einen sind mutig und stark genug, das als Think Big zu sehen und sagen, und ich bin vorne an der Welle und mein Service, der hat demnächst USP. Ich mache nicht einfach nur eine Anzeige auf, sondern ich biete meinen Kunden mehr Service. Ich bin digital kompetenter als die anderen. Ich kaufe vielleicht sogar mehrere von den Playern auf. Hier, schau dir Zahnarztsegment an. Ne? Früher waren sie alle selbstständig. Heute bestellt keiner mehr von denen sein Besteck selber, weil sie irgendwo dranhängen. Ist viel wertvoller Mensch, und das bringt dir auf einmal die Möglichkeit, dass Menschen miteinander sprechen und auch neue Kooperationsideen kommen und auf neue Businesschancen. Aber irgendeiner wird immer in den Lead gehen müssen und vorher die Hummel im Hintern gespürt haben und sagen, ey, ich glaube, ich habe jetzt echt nochmal Bock aufzustehen, und es war jetzt viele Jahre schön, aber es kann noch viel schöner sein. Und klar, zwischendrin ist mal ganz kurz anstrengend, macht aber nichts. Den Weg gehe ich, weil ich sehe eine Perspektive, und am Ende ist immer wieder bei Strategie, ich sehe eine Vision.
Apropos Vision und Strategie sehen und investieren. Worin wird denn gerade von Wagniskapitalgeberseite besonders gerne investiert?
Also bis zum letzten Jahr.
Wird denn überhaupt investiert?
Also wir haben ein hartes Umfeld, was das Thema Wagniskapital angeht. Aber wir haben mit Abstand den höchsten Betrag. Also Stichtagsbetrug vor 2 Wochen hatten wir eine Summe von 2,4 Milliarden Euro, die in diesem Jahr in PropTech-Startups mit Hauptsitz Deutschland investiert wurden.
Hört sich super an, aber es hört sich so an, als gäbe es auch eine kleine Fußnote dazu.
Genau, es gibt auch 2 Fußnoten, aber ich will das mal für den einen oder anderen einordnen, weil manche von euch spielen mit ganz großen Summen tagtäglich und können damit nicht viel anfangen. Also im Jahr 2019 waren wir so im Tal der Tränen des Gartner Hype Cycles für PropTech in Deutschland, und da sind wir aus der eigenen Gruppe gebeten worden, dass wir entweder gar nicht zu Events kommen oder dass wir auf jeden Fall, wenn wir da sind, bitte nicht über PropTech reden, schon gar nicht über Wagniskapital. Die ganzen Summen, die einsammeln, die sind so belanglos, da schweben die alle auf ganz anderen Sphären.
Ist nicht dein Ernst.
Doch, ist mein Ernst, ne? So, ich ordne das auch ein. In dem Jahr sind 210 Millionen Euro insgesamt in Deutschland über alle PropTechs investiert worden. Das ist gar nicht so schlecht, und wir fanden es damals auch schon echt eine gute Das war auch eine gute Summe, Mensch, 2019. Der erste professionelle Wagniskapital ist 2018 gegründet worden. Jetzt muss man sagen, wenn man ein bisschen weiter schaut, im Jahr 2022 stand ich auf einer Bühne, da waren ja auch jetzt nicht wahnsinnig viele Jahre dazwischen. Gleicher vertrauter Kreis, erzählten über PropTech, Panel-Diskussion und dann warf ich irgendwann die Frage, also hab moderiert, warf die Frage ein an einen der Gründer, der das PropTech-Sunicorn Planradar repräsentiert und der sagte auch was ganz Tolles dazu, Standorte, die hier, Dubai und so weiter, wie man das denn so macht, so groß zu werden. Und auf einmal legten viele Leute ihre Handys weg und guckten eben doch nur so nach oben und dann stellte auch irgendjemand die Frage, was ist denn eigentlich ein Sunicorn? Und ich habe gesagt, das ist so kurz vor der Milliardenbewertung, deswegen noch nicht Unicorn, aber Sunicorn. Und da wurden die Telefone dann auch wirklich auf den Tisch gelegt und da dieser Mann, der da stand, dieser Gründer, ganz anders angeschaut, in der Wahrnehmung, der hat ein Unternehmen, das fast 1 Milliarde Euro wert ist und auf einmal wurde dieses, na, das sind nur die kleinen irrelevanten Fidschis, zu, krass, Alter, das sind womöglich die ganz großen Unternehmen von morgen, die so eine hohe Bewertung haben, da wird mein Unternehmen niemals ankommen. So, und jetzt habe ich ganz galant kurz die Frage ums Shift, die du gestellt hast. Die Verteilung, in welche Ecken investiert wurde, das war über die letzten Jahre wirklich wahnsinnig stark, der Vermarktung, Vermietung und Verkaufsbereich. Hast gerade einige Brandnamen schon genannt. Junge Tech-Unternehmen, die zum Teil auch als Merger Acquisition von Konzernen schon aufgekauft wurden. Also so ein Deal wie die Wohnungshelden durch die Areon zur Erweiterung ihrer Software, um da mal einen spektakulären, aber leisen Deal mit reinzuwerfen. Da sind tolle Dinge passiert. Und jetzt erleben wir, getriggert, durch die Doppelkrise Ukraine und Auswirkungen der internationalen Konflikte, dass wir seit Anfang des Jahres eigentlich nur noch Investments in Energieeffizienz sehen. Hm. Gerade gesagt, vor 2 Wochen, der Stichtag waren die genannten 3,4 Milliarden. Und das relativiert sich allerdings, wenn ich sage, davon sind 2,5 Milliarden in ein Unternehmen geflossen.
Das war
Enpal,
ja.
Das war Enpal. Enpal ist ein B2C-Unternehmen. Das ist das, was aus unserem Scope als Immobilienwirtschaft oft rausfällt, dass es ja Unternehmen gibt, die an den Endkunden direkt gehen. Das ist ein bisschen mehr als die Revolution im Heizungskeller. Es ist die Energieeffizienz deiner Immobilie nach vorne zu kehren. Und wir hatten hier durchaus schon die Diskussion auch mit Fachmedien, ob das denn legitim sei, eigentlich so B2C-Fokus hier mit aufzunehmen. Also das ist so, wie wenn ich das eine Auge zumache, ne? Und sage, naja, ich gucke mir die Hälfte vom Markt nicht an, nur weil es uns im Daily Doing die Privatkunden am Popo vorbeigehen. Also Energieeffizienz sammelt unfassbar viel Geld ein. Der Vermarktungs-, Vermietung- und Verkaufenbereich ist übrigens im Jahr 2024, zumindest zum Halbjahr, einer von 3 Bereichen gewesen, der im Gegensatz zu vorher gar nichts mehr eingesammelt hat. Also null. In der Ecke sind 0 Runden bis zum Halbjahr verzeichnet worden. Das zweite Halbjahr sieht ein ganz bisschen besser aus, aber lass uns mal, das wird sich nicht wieder auf dem krassen Niveau von vorher einsummen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, kleine Fußnote an der Stelle. Die PropTech Germany-Studie bringen wir einmal im Jahr raus. Das ist so ein Pendant zur ZIA-Digitalisierungsstudie. Also sprich nicht der Blick von den Corporates auf sich selber, sondern von den PropTechs auf zum einen sich selbst, aber eben auch auf Branche. Und die reflektieren natürlich an der Stelle auch, wie sieht es denn aus in puncto ihre eigenen Wachstumsperspektiven. Die sind deutlich getrübter, als sie es vorher waren. Trotzdem sind da 92% immer noch das Neugeschäft in den nächsten Jahren. Die sehen aber eine deutlich geringere Quote von PropTechs mit erfolgreichen Finanzierungsrunden. Das heißt, es sind nur noch 38%, die im vergangenen Jahr es überhaupt geschafft haben, Geld einzusammeln. Ich erinnere noch mal kurz an vorhin. Ohne Geld kannst du Innovation aber hier nicht entwickeln. Dazu steht in einer ganz unglücklichen Korrelation, dass die eingesammelten Kapitalvolumina pro Runde wieder deutlich runtergegangen sind. Also lassen wir kurz mal die Enpal und auch andere Energieeffizienzthemen kurz außen vor. Und der Anteil von PropTechs mit erfolgreichen Runden ist nur noch bei rund 2/3. Die also die keinerlei Kapital hatten, die mit externem Cashflow zu Rande kommen mussten. Von den Early-Stage-Unternehmen, also sprich die, die noch nicht lange nach Markteintritt sind, ist 47% überhaupt nur das Einsammeln von maximal 1 Million gelungen. Ich komme nochmal zum Thema Personalkostenentwicklung von Software. Ich weiß nicht, ob irgendeiner deiner Hörerschaft eine Ahnung hat, was so ein ITler, wenn man ihn ernsthaft einstellt, kostet, oder ein KI-Programmierer. Damit kommst du einfach nicht weit. Und auch von den weiterentwickelten Unternehmen, von den Grown-Ups, ist nur knapp 50% überhaupt das Einwerben von etwas größeren Summen an der Stelle gelungen. Und jetzt kommt noch eine dritte Korrelation und damit sieht das Umfeld echt schwierig aus. Das ist nämlich die Funding, also die Fundraising-Dauer. Es schaffen nur noch 15, vorher waren es 33%, das sind unter 3 Monaten abzuschließen. Ich gebe zu, wir kommen aus einem Umfeld, in dem war es echt erheblich leichter, Gelder einzusammeln ab 2021. Die Töpfe waren voll, es wurde alles rausgeknallt. Und zwar nicht nur von Leuten, die sich mit Immobilienwirtschaft gut auskannten, sondern von Wagniskapitalgebern aus allen Ecken. Und jetzt ist das nicht mehr so. 3 bis 6 Monate ist durchaus eine übliche Zeit mit anderen Tech-Sektoren verglichen. Deswegen ist jetzt vielleicht jetzt nicht alles schlimm, aber ne, es ist doch eine krasse Zahl. Und gleichzeitig dauert für doch immerhin ein Fünftel von den wenigen, die überhaupt Geld eingesammelt haben, die Zeit 7 bis 12 Monate. Und jetzt mal ganz höflich sagen, so ein Tech-Unternehmen hat häufig, ist ein Runway häufig von irgendwas zwischen 3 und 6 Monaten. Und in der Zeit musst du entweder Kapital eingesammelt haben oder dich aus deinem laufenden Cashflow rausfischen. Und ich bringe jetzt mal einen Appell an den Sektor, den du hier in dieser Wertschöpfung erreichst mit deinem Podcast. Es ist in eurem ureigensten Interesse, dass ihr die Innovationen in diesem Sektor selbst vorantreibt, sie selbst mit in der Hand habt und auch finanziert. Entweder durch eure monatlichen Softwaregebühren, durch ein Prepayment einer gemeinsamen Feature- oder Tool-Entwicklung oder aber durch ein professionelles Investment. Wenn ihr das wollt, wegen mir auch direkt. Ansonsten bitte, bitte macht es nicht direkt. Die meisten haben keine Venture-Arme, sondern machen es dann so semi-professionell, wie man das so von Beteiligungen an normalen GmbHs kennt. Bloß nicht. Ne? Dafür gibt es professionelle VC-Fonds, um sowas hier zu tun. Aber wenn das Geld nicht von uns selber kommt, sondern von außen, dann sind wir wieder in der Bedrohungslage. Die haben kein Interesse, von außen Innovationen zu fördern, die hier einfach nur alles beim Alten lassen und ein bisschen effizienter machen. Die sind auf Disruption angelegt. Und wenn diese eure Forschungs- und Entwicklungsabteilung nicht von euch finanziert wird, dann können die auch nichts liefern und nichts tun. Und nochmal, es ist euer ureigenstes Interesse, dass wir hier auf einem guten Stand stehen, in einem Markt, der sich gerne ein Stück weit konsolidieren darf, aber der jetzt eigentlich an diesem Punkt ist, weil so weit disruptiert, dass er als Vorzeige-Wertschöpfungsstufe hier fungieren kann, aber dann auch wirklich mit den großartigen Playern, die wir da auch im Markt haben, die Verantwortung für sich, für ihre Mitarbeiter, für ihr Umfeld und auch für die Gestaltung eines Marktes nehmen. Nur das kommt nicht von allein. Und Geld gehört dazu. Wir haben eine der höchsten Neugründungsquoten in diesem Jahr, obwohl die Lage ist, wie sie ist, die wir da verzeichnen. Im letzten Jahr war sie ebenfalls schon hoch. Also grundsätzlich ist Konsolidierung von Playern, die länger am Markt sind oder die auf den Markt kommen, aber das, was sie gerade jetzt tun, nicht relevant ist, eine gesunde Sache. Konsolidierung im Sinne von Zusammenschlüssen ist durchaus auch etwas, was begrüßenswert ist. Damit werden Angebote in ihrer Angebotspalette breiter. Da gibt es rechtliche Schwierigkeiten bei im Unternehmen. Aber ganz klar, ich bin kein Fan davon zu sagen, es brauchen jetzt 100% aller Unternehmen da draußen ganz viel Kapital und nur alles vorfinanziert. Es ist unglaublich gesund, wenn diese Unternehmen in der Lage sind, aus ihrem eigenen Cashflow oder aus irgendeinem kreativen Pot ihr Wirken zu finanzieren. Das ist ganz, ganz toll. Und wenn das gelingt, dann ist das auch sinnvoll. Aber dieser Tech-Sektor braucht natürlich, wie jeder andere auch, für bestimmte Entwicklungen Mittel. Und ich habe das eben gesagt, das eine ist Technologie, die entwickelt werden muss. Wir sind am Beginn der Schwelle zu einer KI-Revolution. Wollen wir das anderen überlassen oder wollen wir das für uns selber in die Hand nehmen? Wenn wir das selber in die Hand nehmen wollen, und ich habe offensichtlich gerade klar gemacht, warum das in unserem ureigensten Interesse ist, die Bedrohung nicht einfach auf uns zukommen zu lassen, dann braucht es dafür Kapital. Gebt es den Leuten, gebt es den Unternehmern, die damit umgehen können. Und vielleicht der letzte Punkt, es ist gar nicht so sehr die reine Technologie oder das Geschäftsmodell, das entwickelt werden muss. Es sind die Marktanteile. Und wenn sich jemand aufregt über, du hast vorhin Mac Makler zitiert, die, wenn ich mich recht entsinne, in der Bundesliga Sponsoren waren, vielleicht habe ich es falsch zugeordnet, auf jeden Fall in irgendeinem Fußballzusammenhang. Da werden Summen ausgegeben, um sichtbar Marktanteile beim Endkunden zu machen. Das braucht Mittel und Geld. Und nochmal, es ist in unserem ureigensten Interesse, solche Plattformen zu fördern. Sprengnetter ist auch ein großartiges Beispiel an der Stelle. Dafür braucht es Kapital. War kein Gießkannenprinzip und ganz toll, wenn Unternehmen gut wirtschaften können, das wissen wir alle. Aber meine Worte eben, die hießen ja nicht, dass ihr jetzt schnell Taschen auf und zu Weihnachten kippt da alles raus, was ihr noch habt, und dann ist im Frühjahr alles gebongt. Das, was meine Worte gerade sagten, war ja eine strategische Beschäftigung mit sich selber, zu verstehen, dass eigene Forschung und Entwicklung, das eigenes Weiterentwickeln von Produkten und auch der Baustein M&A bzw. Minderheitsbeteiligung selbst oder indirekt über VC-Fonds strategische Unternehmensbausteine sind. Und wer das angeht, der ist ja, selbst wenn er jetzt noch im November diese Entscheidung trifft, frühestens 2026 soweit, dass er dieses Setup für sich selbst geschaffen hat. Ah, ich will nicht sagen, vielleicht gibt es Unternehmen, die schneller können, aber in der Regel hast du einen anderthalb bis zwei Jahres Vorlauf, bis du soweit bist, und gucke mal, wo wir dann stehen. Dann reden wir über die Wirkung von solchen Geldern Richtung Ende 2026, 2027, und du, dann ist uns doch allen klar, dass die Welt nicht so aussieht, wie sie jetzt gerade heute aussieht. Also Einladung an alle, sehr gerne heute schon aus dem Sessel aufstehen, aber dann auch ein bisschen dranbleiben, bis der Apfel geerntet werden kann.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Sarah. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir sind einmal durch die Themen Technologie, Digitalisierung, Innovation, den PropTech-Markt geflogen. Und es hat mir ganz viel Freude gemacht, diese Energie mit dir hier auch im Podcast zu spüren. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür an dich. Und die abschließende Frage, die sich stellt, welchen Gast kannst du mir denn empfehlen, in diesem Podcast hier einzuladen? Was ist deine Empfehlung?
Vielleicht darf ich dir mal jemanden empfehlen aus einem ganz anderen Zusammenhang, um den Kopf zu öffnen. Ich würde dir Sarah Kukowetz empfehlen. Die kommt nicht aus dem Vermieten, Vermarkten, Verkauf-Bereich, sondern sie kommt aus dem Baubereich, hat mindestens 7 Bücher bereits mit veröffentlicht, ist eine großartige, tolle Speakerin, kennt sich über die Wertschöpfung von Immobilien extrem gut aus, ganz besonders natürlich auf dem Plan bauen und auch auf den Sanieren-Bereich. Was machen wir eigentlich mit 98% vom Bestand? Ich nehme an, die Frage treibt den oder anderen deiner Hörer ebenfalls um, weil das muss ja auch irgendwie vermarktet werden. Und das kann nicht von euch gelöst werden, sondern von anderer Ecke. Sie ist Mitvorständin im BD Bau, hat an verschiedenen Initiativen mitgewirkt. Also das wäre mal so eine ganz andere Ecke. Außerdem, wenn ich mir so angeguckt habe, wer schon alles bei dir war, dann wäre es vermutlich nicht verkehrt, auch die Frauenquote noch mal ein bisschen zu erhöhen. Wenn ich darf, dann werde ich noch eine Einladung los. Und zwar, ich mache sie ganz kurz und auch ein bisschen ominös. Es gibt eine Methodik, das ist meine absolute Lieblingsmethodik. Wir gehen ja nicht beraten bei Unternehmen mit rein, aber wir gehen gerne mal so als Sprung für einen Tag und geben ein kopföffnendes Doing mit, und zwar über Kill Your Company. Und die Einladung, die würde ich einmal aussprechen an deine Hörer. Wer Lust hat, das mal auszuprobieren für sich selbst, mal rauszufinden, was kann mein Unternehmen in kürzester Zeit einmal dahin strecken und welche Potenziale habe ich eigentlich im eigenen Hause schlummern, um mich zukunftsfähiger auszustellen und das in einem halben oder einem Tages-Workshop einmal rauszuarbeiten. Da kommen so erfrischende und großartige Sachen raus. Also wer Bock hat auf Kill Your Company, herzliche Einladung, gerne eine LinkedIn-Message.
Jetzt wisst ihr Bescheid, schickt der Sarah eine LinkedIn-Message, wenn auch ihr eure Company killen wollt. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Sarah, dafür, dass du mit uns einmal hier durch den PropTech-Markt, Digitalisierung, Technologie, Innovation geflogen bist und diese Energie, die du uns gegeben hast. Ganz lieben Dank. Auch danke an euch, liebe Hörer, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ihr wisst, folgt dem Podcast, aktiviert die Glocke und schreibt mir gerne eine Rezension bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann freue ich mich über eine Nachricht in meinem Posteingang an rk@profido-consulting.de. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.